Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Gewalt gegen Kinder in der Pandemie und jeden Tag.
Daraus ergibt sich, dass Stress in der Tat einer der hauptauslösenden Faktoren ist für Gewalt gegen Kinder.
Das sagt Dr. Katinka Beckmann in der heutigen Folge von Mit Herz und Haltung, zu der ich euch hiermit herzlich begrüße. Hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Und das Thema von Frau Beckmann ist heute Gewalt gegen Kinder in der Corona-Pandemie. Katinka Beckmann ist studierte Sozialpädagogin, hat unter anderem viele Jahre im Krisenzentrum für gewaltgeschädigte Kinder in Düsseldorf gearbeitet, hat in Politikwissenschaft promoviert und seither untersucht sie die Zusammenhänge zwischen kommunaler Haushalts- und Sozialpolitik und Kinderschutz. 2018 bekam sie den Gerd-Underberg-Preis für ihr besonderes Engagement im Kinderschutz. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Katinka Beckmann.
Ich grüße Sie alle, egal wo Sie sich aufhalten, und freue mich, wenn Sie mir auf meinen Überlegungen folgen möchten, die sich auf zwei Irritationen beziehen, die ich seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder erlebe. Die erste Irritation bezieht sich darauf, dass ich immer wieder nach diesen schrecklichen Einzelfällen gefragt werde oder dass man eben auch von den sogenannten Einzelfällen in den Medien hört oder liest. Und genau das irritiert mich, weil es handelt sich überhaupt nicht um Einzelfälle, über die wir hier sprechen, sondern alleine das Hellfeld von Gewalt gegen Kinder ist so groß, dass es eigentlich absolut unverständlich ist, warum wir hier immer noch von Einzelfällen sprechen. Vielleicht stelle ich Ihnen das Hellfeld von Gewalt gegen Kindern einfach mal vor. Und möchte auch direkt vorwegschieben, dass diese Zahlen von Gewalt gegen Kinder schon seit dem Jahr 2002 durch das Bundeskriminalamt erhoben werden. Und seit 2005 werden die auch jedes Jahr vorgestellt. Und ich war auch viele Jahre oder immer mal wieder dabei, wenn das passiert ist. Dieses Jahr wurden die auch im Mai vorgestellt. Und genau auf diese Zahlen beziehe ich mich jetzt. Wir haben im Bereich der getöteten Kinder im vergangenen Jahr erfreulicherweise eine geringere Zahl als in den Vorjahren. Es waren 112 getötete Kinder. Und wenn ich von Kindern spreche, dann bezieht sich das auf die juristische Dimension, nämlich alles im Alter von 0 bis 14 Jahre. 112 getötete Kinder, die meisten davon im häuslichen Kontext ums Leben gekommen und 93 von ihnen jünger als 6 Jahre. Wenn Sie das mal umrechnen auf die Wochen im Jahr, dann ergibt sich an dieser Stelle die erschütternde Erkenntnis, dass es 2 tote Kinder pro Woche sind. Und ich habe ja gerade schon gesagt, erfreulicherweise ist die Zahl gesunken. In all den Jahren vorher, also zum Beispiel von 2008 bis 2018, hatten wir pro Woche 3 getötete Kinder. Ja, es sind zum Beispiel Väter, die in Ruhe Fußball gucken wollen und dem schreienden 2-Jährigen ein Sofakissen aufs Gesicht gedrückt haben und am Ende des Spiels war das Kind gestorben. Es sind Mütter, die ihre Säuglinge im Auto bei 40 Grad stehen lassen. Es sind Eltern, die ihre Kinder verhungern lassen zu Hause oder auch zu Tode schütteln. Im Bereich der körperlichen Gewalt, der sogenannten Misshandlung, hatten wir im vergangenen Jahr 4.100 Kinder. Rund 2.000 von ihnen waren jünger als 6 Jahre. Und das macht auf die Tage im Jahr gerechnet 11 so schwer misshandelte Kinder am Tag, die überhaupt einem Arzt vorgestellt worden sind und dann einen Arzt oder eine Ärztin hatten, die diese Diagnose an die Polizei weitergegeben haben. Das heißt, wir haben hier eine Zahl, die wissenschaftlich betrachtet sehr valide ist, weil viele Kinder werden überhaupt gar nicht zum Arzt gebracht. Und da wir in Deutschland bis heute keine Meldepflicht auf Seiten der Ärzteschaft haben, ist dann auch nochmal davon auszugehen, dass A, ja auch viele Kinder in ihren Misshandlungen von Ärztinnen gar nicht erkannt werden, geschweige denn weitergemeldet werden. Wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen, dann sind diese 11 schwer misshandelten Kinder pro Tag im Hellfeld eigentlich kaum auszuhalten. Der Kollege Hurrellmann, den wahrscheinlich alle von Ihnen namentlich kennen, also ein sehr international und national sowieso renommierter Kindheits- und Jugendforscher, hat vor vielen Jahren in einem Interview mal gesagt, er gehe davon aus, dass 80.000 Kinder um ihre körperliche Unversehrtheit täglich fürchten müssen. Ich persönlich halte diese Einschätzung für sehr plausibel. 11 pro Tag und dahinter verbergen sich dann eben 80.000 weitere. Ja, im Bereich der sexualisierten Gewalt erreichte dieses Mal die Statistik ein Höchstmaß. Wir hatten rund 16.000 Fälle, 15.936, um genau zu sein. Davon auch rund 2.000 angezeigte Fälle im Bereich der unter 6-Jährigen. Wenn Sie die Gesamtzahl der rund 16.000 gemeldeten bzw. angezeigten Fälle im Bereich sexualisierter Gewalt auf die Tage im Jahr umrechnen, kommen Sie bei 44 pro Tag hinaus. Also 44 Kinder, die sexualisierte Gewalt in Form von Vergewaltigung etc. erleben mussten. Hinzu kommt im Bereich der Kinderpornografie, also wir sind hier ja heutzutage eher in der Erweiterung der analogen sexualisierten Gewalt, die häufig verknüpft ist mit der Videografie eben dieser Gewalt. Da waren sie bei mehr als 12.000 Fällen und das sind ja auch nur die Fälle, die überhaupt erfasst worden sind. Sie können sich vorstellen, was im Darknet los ist oder vielleicht auch nicht. Aber glauben Sie mir, das sind sehr, sehr viel mehr als 12.000. Man muss überhaupt hier ausreichend Ermittler haben, zum Beispiel im Darknet. Das BKA hat hier auch in der Tat gewaltig aufgestockt. Aber natürlich sind es zu viele, um diesen, ich sag mal, Sumpf überhaupt adäquat begegnen zu können. Ich kehre nochmal zurück zu meiner Irritation, weil wenn Sie sich das jetzt vorstellen, alleine im Bereich sexualisierter Gewalt, 44 Kinder, die das erleben mussten, also 44 Kinder täglich, dann nochmal irritiert mich das, wenn ich immer nach diesen Einzelfällen gefragt werde von Gewalt gegen Kinder oder von diesen sogenannten Einzelfällen lese. Alleine das Hellfeld ist in meinen Augen so groß, dass es eigentlich zu mehr, ich sag mal, Aktion auch seitens der Politik führen müsste, um hier wirklich nochmal zum Beispiel den Jugendhilfebereich aufzustocken mit Personal, mit Fortbildung etc. Und natürlich brauchen wir auch mehr Fortbildungen, zum Beispiel im Bereich der Schule, aber eben auch in der Ärzteschaft, um diese Kinder überhaupt zu erkennen. Ja, also hier würde ich vom Fazit her sagen, ich brauche gar kein Dunkelfeld, um mir mehr Engagement in diesem Bereich zu wünschen. Meine zweite Irritation, an der ich Sie gerne teilhaben lassen möchte, ist ebenfalls schon direkt zu Beginn der Corona-Pandemie passiert, sag ich mal, weil wir hatten im März in der Tat diese in meinen Augen völlige Schieflage, dass auf ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft mit Sorge hingewiesen wurde, was jetzt die Pandemie alles bedroht und zum Erliegen bringt. Aber irgendwie kamen die Kinder und die Familien kaum vor. Also ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass man sich politisch zunächst einmal Gedanken darüber macht, wie man Familien in dieser Situation stärken kann. Warum? Weil all das, was wir über Gewalt in Familien wissen und wann die ausgeübt wird, geht immer in die Richtung, dass Stress der Hauptauslöser für gewalttätige Übergriffe gegen Kinder ist. Und insofern wäre es in meinen Augen absolut naheliegend gewesen, zunächst einmal sich zu überlegen, wie wir jetzt Familien und die Kinder stärken können in dieser Zeit des sogenannten Social Distancing. Ja, wir hatten, wenn ich wir sage, die Kolleginnen Bernheiser und Zittelmann von der Hochschule Frankfurt und ich hatten dann aufgrund dieser ja uns irritierenden Beobachtungen zusammen einen sogenannten Appell aus der Wissenschaft verfasst, den sehr, sehr schnell wirklich viele, viele Kollegen direkt 97 in den ersten Stunden unterzeichnet hatten, so dass wir dann insgesamt als 100 Wissenschaftler die Politik angeschrieben haben. Das heißt, wir haben unseren Appell an alle Landtage und auch an den Bundestag geschickt mit der Bitte, doch endlich auch die Situation der Kinder in den Blick zu nehmen und vor allem den gesamten Jugendhilfebereich als systemrelevant einzustufen. Und was mich dann irritiert hat, waren ganz viele Rückfragen, wie wir uns denn so sicher sein könnten, dass die Gewalt gegen Kinder in den Elternhäusern steigen würde. Ja, warum hat mich das irritiert? Dazu muss ich sagen, dass ich mich jetzt seit unglaublichen 20 Jahren mit der Thematik Gewalt gegen Kinder beschäftige. In den ersten Jahren noch ganz aktiv als pädagogische Fachkraft in einem Krisenzentrum für gewaltgeschädigte Kinder und dann später eben auch im wissenschaftlichen Kontext, also in der Lehre etc. Und wir wissen eigentlich schon sehr viel, zum Beispiel über die Gründe, warum es zu Übergriffen und Grenzverletzungen gegenüber Kindern kommt. Und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, es geht und ging nie darum, Eltern unter Generalverdacht zu stellen, sondern ganz im Gegenteil, sorgeberechtigte Eltern, Familien vor allem zu unterstützen, damit sie eben nicht in Stress kommen. Also, daraus ergibt sich, dass Stress in der Tat einer der hauptauslösenden Faktoren ist für Gewalt gegen Kinder. Es sind eben nicht die, ich sag mal, organisiert Kriminellen, die gibt es auch. Und natürlich haben wir auch im Bereich der sexualisierten Gewalt pädophile Täter und Täterinnen. Aber die meiste Gewalt resultiert zumindest in Familien wirklich aus Stress. Ich möchte Ihnen das kurz erläutern. Also Maywald hat schon 2012 eine sogenannte Spirale erläutert, was Risikofaktoren in Familien angeht. Und es geht zum Beispiel um sogenannte psychosoziale Risikofaktoren und die ergeben sich zum Beispiel aus sehr beengten Wohnverhältnissen. Das heißt, leben Eltern und Kinder dauerhaft, das ist ein ganz wichtiger Zusatz, also dauerhaft in sehr engen Wohnverhältnissen. Das heißt, Eltern und Kinder können sich nicht aus dem Weg gehen. Eltern haben nicht die Möglichkeit, sich auch einmal zurückzuziehen, um in aller Ruhe durchzuatmen oder in der Corona-Pandemie auch mal 1-2 Stunden konzentriert zu arbeiten, dann löst das Stress aus bei vielen Eltern. Und ich möchte betonen, dieser Stress ist bitte nicht nur im Hartz-IV-Milieu zu verorten, sondern natürlich auch in Familien, wo zum Beispiel beide Elternteile gut situierte Jobs haben. Aber das ist natürlich das, was sich jetzt in der Corona-Zeit nochmal auch ganz anders darstellt, weil die Idee, dass man im Homeoffice entspannt arbeiten kann, das ist eine Idee, die sich in den meisten Fällen so ja nicht realisieren lässt. Je jünger die Kinder, desto weniger können die nachvollziehen, warum Mama oder Papa sich jetzt zurückzieht. Und dann wäre es natürlich auch toll, wenn man überhaupt ein Büro zu Hause hat. Das heißt, vielfach muss ja dann auch am Küchentisch, im Wohnzimmer etc. gearbeitet werden. Und hier sind jetzt plötzlich die Kinder, die nicht mehr in der Kita und auch nicht in der Schule sind und haben ja eigentlich auch ihr eigenes Recht auf ja selbstgestaltete Freizeit, auf ihr Spielen. Und das kollidierte genau in dieser Pandemie eben an vielen Stellen. Das heißt, wir haben viele Eltern, gehabt und auch immer noch, die weder ihren Ansprüchen an sich als Eltern gerecht werden können, beziehungsweise das Gefühl haben, dass sie dem nicht gerecht werden können und eben auch dadurch sehr großen Druck erleben, dass sie das Gefühl haben, sie können ihrem eigenen Arbeitsanspruch kaum gerecht werden. Also beengte Wohnverhältnisse ist ein großer sogenannter Stressor und dann auch im Bereich der sogenannten psychosozialen Risikofaktoren finanzielle Sorgen. Und das, ich glaube, können sich alle vorstellen oder haben vielleicht auch einige von Ihnen selbst erlebt. Die Sorge darum, ob man die Miete noch zahlen kann. Die Sorge darum, ob man ab Mitte des Monats nur noch Spaghetti essen kann. Und auch die Aussicht auf eine reelle Möglichkeit, den Job zu verlieren, das ist etwas, was wirklich viele Eltern in Stress bringt. Und auch diese Situation hat sich unter Corona verstärkt. Also natürlich reicht das alleine nicht aus. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es geht um Risikofaktoren, die Stress auslösen. Und dieser Stress, so Kollege Maywald, kann eben auch zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führen, was wiederum auch in Überforderungsgefühle kippen kann. Und in dem Moment, ich glaube, das haben alle auch schon mal punktuell erlebt, wo man sich überfordert fühlt, erlebt man sich selbst auch manchmal als ohnmächtig. Und Ohnmacht ist ein Gefühl, was wiederum dann in bestimmten Situationen, wenn vielleicht noch andere Faktoren auch hinzukommen, auch sich in Aggression entladen kann. Und dann, das wissen wir schon international aus vielen Studien im Gewaltbereich, richtet sich diese Aggression eben häufig gegen die Schwächsten. Das sind in Familien manchmal auch die alten Eltern, die vielleicht auch noch zu pflegen sind. Das sind aber häufig eben auch die Schwächsten, zum Beispiel die Kinder. Ja, es gibt natürlich noch andere Risikofaktoren wie chronische Erkrankungen auf Seiten der Eltern oder auch chronische Erkrankungen bei Kindern. Haben wir dann zum Beispiel noch Suchterkrankungen bei den Familienangehörigen, dann verschärfen sich diese Risikofaktoren um einiges. Und insofern muss man sagen, wir haben unsere Befürchtung durchaus gegründet auf schon längst wissenschaftliche Erkenntnisse. Und insofern hat mich auch diese Frage, wie wir das denn quasi prognostizieren können, sehr verwundert. Also wir haben einfach schon seit vielen Jahrzehnten eine sehr, ich sag mal, fundierte Forschung im Bereich Gewalt gegen Kinder, im Bereich häuslicher Gewalt. Und dass wir die natürlich als Referenzname benutzt haben für unseren Appell, ist in meinen Augen natürlich absolut logisch nachvollziehbar. Leider, das muss ich an dieser Stelle sagen, haben wir mit unseren Befürchtungen sehr recht gehalten. Vielleicht haben Sie die Studie der TU München auch selber gelesen oder zumindest in Teilen auch verfolgt. Die TU München hatte ja zu Beginn des Monats Mai ihre Studie Gewalt in der Corona-Pandemie in Familien veröffentlicht. Und hier war zum Beispiel einer der Kernbefunde, dass 10,5% aller Kinder in Deutschland Gewalt, also körperliche Übergriffe in ihren Familien erlebt haben. Insofern schließe ich jetzt mit meinem Wunsch, dass wir in der Gesellschaft uns dazu durchringen, eine Haltung zu entwickeln in Bezug auf Irritation 1, dass es eben nicht um Einzelfälle geht, sondern dass viele Kinder leider ihr eigenes Zuhause als nicht sicheren Ort erleben und dass wir deswegen in Bezug auf Irritation 2 mehr im Bereich des sogenannten präventiven Kinderschutzes unternehmen. Das heißt, Eltern Sorgeberechtigte sehr viel mehr unterstützen, damit sie eben gar nicht in diesen gefährlichen Stress, in dieses Gefühl der Überforderung und Ohnmacht kommen. Das heißt, in meinen Augen muss die Politik sehr viel energischer wirklich auch Familien unterstützen und insbesondere den gesamten Bereich der Jugendhilfe, also Kindertagesbetreuung, offene Treffs für Jugendliche, ambulante Dienste etc., Beratungsangebote ausbauen und die auch viel breiter bewerben, damit sich Eltern und Familien mit oder ohne Corona-Zeit auch wirklich besser orientieren können, wo sie sich Unterstützung und Hilfe selbst organisieren können und damit auch klar ist, dass das wirklich kein Makel ist, sondern es ist auch eine wirklich große Mut erforderlich und es ist auch hochgradig professionell zu erkennen, dass man gar nicht jede Situation alleine bewältigen kann und auch nicht muss und sich eben hier die dafür geeignete Hilfe auch holen kann.
Soweit die Ausführungen von Katinka Beckmann zum Thema Gewalt gegen Kinder. Wie immer sind wir auch auf eure Meinung gespannt. Teilt sie uns mit, ganz einfach über Instagram oder über Facebook oder auf der Website der Katholischen Akademie auf lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen im Podcast, dann empfehlt uns bitte weiter euren Kolleginnen und Kollegen, euren Freunden, euren Kommilitonen. Erzählt von diesem Podcast und dass man ihn ganz einfach und kostenlos überall abonnieren kann, wo es Podcasts gibt. Ich bin Daniel Heinze, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.